Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen nachösterlichen Ausgabe von Far Away. Die Woche, die ging irgendwie jetzt relativ überraschend und schnell rum. Ich weiß gar nicht, warum schon wieder Donnerstag ist, aber offenbar ist das der Fall. Und dementsprechend bin ich natürlich wieder hier. Donnerstag, der 13. April 2023, kurz nach 14 Uhr in San Francisco. Und möchte euch berichten darüber, was denn in dieser Osterwoche mir so alles zugestoßen ist. Ich glaube, mit den prominentesten Osterwochen der Historie, also insbesondere der ursprünglichen Osterwoche, kann es nicht so ganz mithalten, was die Ereignisdichte und die Ereignisrelevanz für die Weltgeschichte angeht. Aber so ein paar Kleinigkeiten gibt es sicherlich schon, die es wert sind, hier angesprochen zu werden. Und ja, ein paar Dinge haben sich konkretisiert, würde ich sagen, wo ich jetzt vielleicht ein bisschen mehr drüber sprechen kann, als ich das in der Vergangenheit konnte. Dementsprechend würde ich sagen, schauen wir doch einfach mal, was so alles los war in diesen letzten 7 Tagen. Wir beginnen mit der Schlagzeile der Woche. Heute sind wir mal wieder bei einer Schlagzeile, die die Debatte hier in der Stadt in den letzten Tagen und der letzten Woche ein wenig bestimmt hat. Also keine kleinere, kuriosere Geschichte, sondern eine etwas größere Geschichte mit lokaler Relevanz, die auch so ein bisschen zeigt, wohin hier in manchen Dingen die Reise aktuell geht. Die Schlagzeile stammt in diesem Fall von CNN, wobei das eines der vielen Medien ist, die darüber berichtet haben. Und sie lautet, also sie stammt von vorgestern, beziehungsweise nein, von gestern, vom 12. April, ist sie zuletzt geupdatet worden. Und sie lautet: Whole Foods closes San Francisco Flagship Store after 1 year, citing worker safety. Also die Kette Whole Foods schließt den ja, repräsentativen den Flagship Store in San Francisco nach 1 Jahr und begründet das mit der Sicherheit der ArbeitnehmerInnen im dortigen Laden. Dazu muss man jetzt wieder ein paar Sachen wissen. Erstens, die Kette Whole Foods gehört zu Amazon, ist ein größerer Anbieter von Bio-Lebensmitteln mit, ich glaube, insgesamt 8 Stores in San Francisco und ist bekannt auch für seine relativ hohen Preise. Also da einkaufen zu gehen, das kann man schon machen. Es gibt schon günstigere Marken auch, Eigenmarken und so Geschichten, aber normalerweise wird man eine ganze Menge mehr Geld los, als man das in normalen Supermärkten wie Safeway oder Trader Joe's würde. Dafür ist die Qualität halt durchaus auch sehr, sehr gut. Also es sind sehr schöne Läden. Es gibt da eine Menge Sachen, die man anderswo vielleicht nicht so leicht findet. Und es ist auch durchaus sehr angenehm, in diesen Läden zu sein. Aber ja, ist eben schon für eine etwas wohlhabendere Bevölkerung. Dieser Laden, der war am Trinity Place. Und der Trinity Place, der ist in der Market Street. Und das und zwar in der Gegend der Market Street, wo eben auch meine Law School war, beziehungsweise ist. Sprich, in einer etwas schwierigen Ecke. Also es ist Mid-Market, es ist nicht offiziell Tenderloin, aber es ist schon sehr tenderloinig, könnte man sagen, von der Gegend her. Sprich, es gibt viel Obdachlosigkeit in der Umgebung, es gibt Drogenkonsum in der Umgebung, es gibt sicherlich auch begleitende Kriminalität. Und das ist auch der Grund, warum so viel darüber diskutiert wird. Denn die einen sagen, naja, das ist ja kein Wunder, in der Gegend hätte man keinen Laden aufmachen dürfen. San Francisco geht's wahnsinnig schlimm. San Francisco leidet wahnsinnig unter Eigentumsdelikten, unter Diebstahlsdelikten. Überall in Drogerien und Supermärkten muss die Zahnpasta und das Duschgel und was weiß ich weggeschlossen werden. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, ja, aber dieser Laden ist halt riesig groß. Viel zu groß für das, was er anbietet. Er hatte unfassbar viel Security-Personal. Es gibt 2 oder 3 Whole Foods-Filialen, die einfach fußläufig entfernt sind von diesem Laden. Und wahrscheinlich hat sich das Ganze nicht getragen. Und das ist jetzt die Ausrede, die man benutzt. An beidem ist so ein bisschen was dran. Was die Gefährlichkeit der Stadt angeht und auch den Impact, den so Diebstahlsdelikte in Supermärkten haben, es ist schon so, dass gerade in bestimmten Gegenden Alltagsprodukte weggeschlossen werden. Also gerade nicht verderbliche Produkte, die sich leicht weiterverkaufen lassen. So Duschgel, Zahnpasta, Rasierprodukte, solche Geschichten. Da muss man häufig einen Verkäufer anklingeln oder eine Verkäuferin, um eben dran zu kommen. Allerdings haben auch VertreterInnen dieser Ketten dann immer mal wieder gesagt, naja, vielleicht haben wir da ein bisschen übertrieben, so was so die Auswirkungen dieser Diebstahlsdelikte angeht. Also es ist auch ein bisschen, sagen wir mal, Propaganda. Grundsätzlich ist es so, es gibt einen Anstieg bei Eigentumsdelikten seit 2017, aber bis 2017 hat sich die Zahl an Eigentumsdelikten eben auch auf einen Tiefstand bewegt. Nein, also bis 2017 gab es einen Anstieg. 2017 war der Höchststand, dann ging es deutlich runter, während der Pandemie natürlich nochmal deutlich runter und es geht jetzt langsam wieder ein bisschen nach oben. Es ist aber grundsätzlich nicht so, dass es eine extreme Phase ist. Also allgemein verhält sich das schon im Rahmen. Und Gewaltverbrechen sind jetzt auch nicht deutlich mehr geworden. San Francisco ist nach wie vor keine massiv unsichere Stadt. Das ist so ein bisschen, da spielt dann auch wieder Politik rein, ne? Also es ist gerade ja auch ein republikanisches Interesse zu sagen, die häufig liberalen Großstädte, die sind Orte des Verbrechens und da müsste man hart durchregieren. Das können die Demokraten nicht und deswegen sind wir die Richtigen. Das ist so ein republikanisches Narrativ, was man halt auch häufig hört. Und das trifft für San Francisco eben nur begrenzt zu. Gerade wenn man es vergleicht mit anderen Großstädten, auch international, aber auch innerhalb der USA, ist das so nicht unbedingt wahr. Die andere Seite ist, dass sich die Location nicht getragen hat. Das kann schon gut sein. Ich war da ein paar Mal. Es war nie so übermäßig voll, aber das ist natürlich immer nur so ein Eye-Test. Das ist immer sehr subjektiv, ne? Es ist aber halt auch einfach nicht die Gegend, wo man jetzt grundsätzlich nach so einem hochpreisigen Supermarkt Ausschau halten würde. Selbst wenn das Twitter-Hauptquartier sehr in der Nähe ist und noch ein paar andere Büroflächen von größeren Konzernen oder so, aber man geht ja auch nicht zwingend in der Mittagspause einkaufen, sondern man geht ja häufig schon einkaufen, wenn man dann irgendwie auf dem Weg nach Hause ist oder von zu Hause aus oder so. Sprich, in der Nähe des Arbeitsplatzes so einen Supermarkt zu haben, ist vielleicht auch nicht so vorteilhaft. Also es ist alles ein bisschen umstritten. Wie das weitergeht, wird man sehen. Aber so ein bisschen scheint es mir dann doch eine Rolle zu spielen, dass sich Amazon vielleicht da auch was ans Bein gebunden hat, was sie so nicht mehr wollen. Schwierig, wie gesagt. Muss man schauen. So ist es häufig mit derartigen Schlagzeilen. Aber wir schauen mal, wir werden das weiter verfolgen. Das war die Schlagzeile der Woche. Ja, die Feierlichkeiten zu meinem Geburtstag am Donnerstag haben sich leider ein bisschen erschwert. Insgesamt könnte man sagen, also irgendwie gab es eine kleine Krankheitswelle hier in der Stadt offenbar und dadurch hatte dann niemand so richtig Zeit, beziehungsweise meine Verabredung, meine eigentliche, ist leider geplatzt. Die hole ich tatsächlich heute nach. Insofern bin ich nachher zum Essen verabredet. Letzte Woche hat es dann leider nicht geklappt. Ich habe dann tatsächlich noch jemanden gefunden, der mit mir zumindest noch ein Bier getrunken hat. Das war insofern also nicht ganz so schlimm, aber trotzdem natürlich ein bisschen schade. Und der Freitag war natürlich ein sehr ruhiger Karfreitag, wie man es erwartet. Nee, war gerade arbeitsmäßig sehr angenehm, weil dadurch halt auch wenig los war. Wir haben so ein bisschen die Stellung gehalten, aber hatten jetzt auch nicht wahnsinnig übermäßig viel zu tun. Also konnte man gut mit leben. Und ja, das waren dann auch im Prinzip so der Ausklang der letzten Woche. Sprich, alles insgesamt dann eher ruhig, gerade in Anbetracht der etwas skurrilen Tage vorher, die ja auch sehr beschäftigt waren, sehr ruhig. Also, ich habe keine weiteren fragwürdigen Notare getroffen und ich habe auch ansonsten jetzt nicht wahnsinnig viel Erwähnenswertes getan am Donnerstag und am Freitag. Insofern würde ich sagen, springen wir doch ganz schnell weiter zum Osterwochenende selbst. Vorher soll es allerdings natürlich wie immer um das Rechtsthema der Woche gehen. Das Rechtsthema der Woche ist passend zu derart religiösen Dingen. Der sogenannte Comstock Act von 1873 und dessen Bedeutung für die Abtreibungsdebatte. Es ist eine etwas skurrile Angelegenheit, zu der ich etwas hinleiten muss. Und zwar ist es ja so, wenn irgendwelche Dinge vor Gericht gebracht werden, also Bundesgerichte sind folgendermaßen aufgebaut: Es gibt den District Court, es gibt den Court of Appeals für den jeweiligen Circuit und es gibt den Supreme Court. Ich habe schon mal erwähnt, es gibt 9 Circuits. Der Name Circuit kommt daher, dass RichterInnen damals, als es eben noch nicht die heutige Gerichtsstruktur so gab, quasi mit dem Pferd durch die verschiedenen Gerichtsstandorte des Circuits geritten sind. Und der Circuit war quasi der Kurs, den sie mit dem Pferd geritten haben. Sprich, die Berufungsrichter waren quasi, ja, also die Reichweite der Berufungsrichter hat im Prinzip so ein bisschen die Größe des Circuits definiert. Den Begriff gibt es bis heute. Und am Supreme Court ist es dann eben auch so, dass bestimmte RichterInnen, bestimmte Justices für bestimmte Circuits erstmal in erster Linie zuständig sind. Grundsätzlich kann man sich aber die Circuit Court so ein bisschen so vorstellen wie ein Oberlandesgericht in Deutschland. Sprich, das ist quasi schon nicht ganz unwichtig, was die machen. Also es weist schon ein bisschen darauf hin, in welche Richtung das geht. Jetzt ging es um eine Entscheidung der FDA, der Federal Drug Administration, die zuständig ist für die Einführung von Medikamenten und medizinischen Produkten in den USA. Und zwar hatte die FDA entschieden über die Einführung einer Abtreibungspille. Die wurde genehmigt. Und ursprünglich hatte, glaube ich zumindest, die FDA auch entschieden, dass ein Postversand der Pille möglich wäre. Das hat aber jetzt der fünfte Circuit aufgehoben, diese Entscheidung. Also man kann eben gegen Entscheidungen von Bundesbehörden vorgehen vor dem Gericht, wenn sie einen betreffen. Und das ging eben vor den fünften Circuit. Der fünfte Circuit umfasst, und damit wisst ihr auch schon so ein bisschen, woher der Wind weht, der fünfte Circuit umfasst diverse Distrikte aus Louisiana, aus Mississippi, aus Texas. Sprich, das sind, also viel südstaatlicher wird es nicht als im fünften Distrikt. Und Samuel Alito ist der Zuständige dafür, also auch ein äußerst konservativer Justice am Supreme Court. Der fünfte Circuit hat entschieden, dass die Versendung dieses Medikaments per Post nicht erlaubt ist und dass PatientInnen, also vor allem Patientinnen, ein Rezept bekommen müssen, also eine Verschreibung bekommen müssen von einem Arzt oder einer Ärztin, und zwar persönlich. Skurrilerweise wird diese Entscheidung unter anderem begründet mit dem Comstock Act von 1873. Der Comstock Act ist benannt nach einem Herrn Anthony Comstock, der ja so ein bisschen, sagen wir mal, die Moral in den südlichen Staaten der USA im 19. Jahrhundert aufpolieren wollte. Und dieses Gesetz, das hat die Versendung von obszönem und sonst wie unangemessenem Material per Post untersagt. Und dieses Obszön, das beinhaltet ausweislich des Gesetzes eben nicht nur Pornografie und ähnliche Dinge, sondern auch Schriften zum Thema Abtreibung und Gerätschaften, die Abtreibungen unterstützen. Das ist die Definition dieses Gesetzes. Das Gesetz, das war bis in den 1930, bis in 1930er Jahre durchaus in Anwendung ab und zu, aber seitdem nicht mehr. Ist also seit etwa 100 Jahren im Tiefschlaf gewesen. Und jetzt hat der Fifth Circuit das wieder rausgekramt, um eben die Entscheidung zu begründen, dass Abtreibungsmedikamente nicht per Post verschrieben oder versandt werden dürften. Das ist Gegenstand heftiger Diskussionen, verständlicherweise, und es wird allgemein angenommen, dass dieses Zombie-Gesetz, wie es bezeichnet wird, definitiv, ja, zurückgenommen gehört, aufgehoben gehört. Und das ist auch so ein bisschen die Hoffnung. Unabhängig davon wird die Entscheidung sicherlich beim Supreme Court landen und dort überprüft werden, wobei man ja weiß, dass der Supreme Court aktuell nicht gerade günstig zusammengesetzt ist in diesen Fragen, um es äußerst freundlich zu formulieren. Was man zu den Entscheidungen des Court of Appeal noch sagen muss, ist, dass der Fötus in dieser Entscheidung ein unborn child genannt wird. Und das ist sehr auffällig, denn die Bezeichnung unborn child ist eine Wortwahl, die Anti-Abtreibungsgruppen benutzen. Also es ist nicht so irgendwie ein allgemein angewandtes Wort, es ist kein allgemein genutztes Wort, sondern es ist tatsächlich ein spezielles Vokabular aus der Anti-Abtreibungsbewegung bzw. der Anti-Abtreibungslobby, wie man sie sicherlich auch nennen kann. Und ähnlich verhält es sich mit Chemical Abortion, also chemische Abtreibung, denn das ist auch ein Wort, das gerne genutzt wird, um diese Prozedur ja abschreckender klingen zu lassen, als sie in Wahrheit dann medizinisch betrachtet ist. Also alles in allem ist diese Entscheidung eine sehr zweifelhafte Angelegenheit, aber man muss eben auch sagen, man konnte jetzt so nicht richtig viel anderes erwarten aus der Ecke. Wir werden das beobachten, wir werden das spätestens beim Supreme Court sicherlich sehen und zumindest kann man hoffen, dass vielleicht dieser Comstock Act über moralisches Verhalten dann irgendwann aufgehoben wird in nächster Zeit. Das war das Rechtsthema der Woche. Am Samstag gab es insbesondere ein sehr relevantes und sehr angenehm verlaufendes Fußballspiel, nämlich den FC St. Pauli zu Gast beim 1. FC Heidenheim. Das war endlich mal wieder ein Live-Spiel für mich, also 20.30 Uhr deutscher Zeit heißt 11.30 Uhr kalifornischer Zeit. Und dementsprechend konnte ich mir das dann auch live bei Sport 1 zu Gemüte führen. Ich hatte noch versucht, irgendwie irgendwo hier ein Bier zu bekommen, aber anscheinend wird hier mittags kein Bier mehr verkauft. Die ItalienerInnen sind ja alle so religiös und wahrscheinlich war das gerade Ostern dann auch wieder ein Thema. Ich weiß es nicht. Zum Supermarkt habe ich es nicht mehr geschafft. Immerhin konnte ich noch einen Burrito mir genehmigen zum Spiel. Das war ganz angemessen. Jedenfalls, der FC St. Pauli hat dieses Spiel relativ sicher, auf jeden Fall mit einer überzeugenden Leistung in der zweiten Hälfte 1-0 gewonnen. Das war der 10. Sieg in Serie, was eine unglaublich unwahrscheinliche Serie ist. Und damit geht es jetzt tatsächlich um so langsam mit Blick auf mögliche Aufstiegsszenarien. Also am Sonntag spielen sie gegen Braunschweig. Die stehen nicht so gut da. Und eine Woche drauf gibt es dann das Derby beim Hamburger SV. Und es sind eben nur noch 4 Punkte auf den 3. Platz, der zur Relegation reichen würde. Sprich, ich beobachte das sehr interessiert aus der Ferne. Ich bin ja bald auch dann wieder in Deutschland für ein paar Wochen. Werde auf jeden Fall beim Spiel gegen Düsseldorf in Hamburg sein. Und naja, das Spiel gegen Kiel werde ich mir zumindest im Fernsehen live anschauen, was ja auch ganz nett ist. Ich hoffe, dass sie den Aufstieg schon am vorletzten Spieltag klar machen. Denn am letzten Spieltag bin ich dann in Ghana. Und das ist natürlich dann auch eine Ablenkung. Naja, muss ich mal schauen. Ja, das war so das Wesentliche am Samstag. Ich war danach auf einer kleinen Tour Richtung etwas südlich von San Francisco. Das war okay, aber ich hatte mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet. Also war landschaftlich jetzt nicht so spektakulär. Habe ich schon schönere Touren gemacht. Ich erzähle lieber von den schöneren Touren, glaube ich. Ja, also der Samstag, schöne Mischung aus ein bisschen Fußball und ein bisschen Wandern. Kann man machen. Und der Ostersonntag ist natürlich ein besonderer Feiertag immer in San Francisco, denn es gibt im Mission Dolores Park von den Schwestern der perpetuellen Indulgenz, bitte googeln, die Veranstaltung des Hunky Jesus und Foxy Mary Contest. Also es sollen quasi besonders optisch und sonst wie ansprechende Personen gewählt werden, die dann eben der Hunky Jesus und die Foxy Mary für das kommende Jahr sind. Da war ich verabredet mit diversen Leuten und ja, wir hatten ein paar Gläser Wein und ein paar Bier und saßen da im Park mit diversen 1000 Leuten. Das war alles sehr unterhaltsam. Später war ich dann noch weiter verabredet quasi mit einem der Anwesenden und zwar zu einem nachgeholten Geburtstagsdinner, in der auf dem Rooftop Das Proper Hotel, das ist nämlich gegenüber von meiner ehemaligen Law School, also in der McAllister Street. Und da wollte ich immer schon mal hin. Nicht so, weil die Leute so spannend aussehen oder das Restaurant selber so spannend aussieht, sondern einfach, weil es eines der wenigen Rooftops in der Stadt ist und so ziemlich das einzige auch im Tenderloin. Deswegen hatte ich dafür 2 reserviert in der Charmaine's Rooftop Lounge, wie sie heißt. Und ja, da waren wir dann. Das war alles ganz nett so von der Aussicht her, ein bisschen skurril, dass man sich gegenüber saß mit dem Rücken zur Aussicht, also gegenüber quasi mit schräg gestellten Stühlen und auf beiden Seiten von so einem riesigen Feuerkorb. Das heißt, man fühlte sich immer so ein bisschen bedroht von dem Feuer in der Mitte, das natürlich auch immer je nach Wind in die eigene Richtung kam. Und ich weiß nicht, so ganz durchdacht erschien mir das Konzept nicht. Bisschen überteuert auch, also wenn man für 2 Cocktails, 2 Burger und ein Bier irgendwie inklusive Trinkgeld dann $140 zahlt, es ist selbst für San Francisco teuer. Also die Cocktails waren irgendwo bei $20 ohne Steuern, der Burger mit Pommes war bei $25 jeweils und das Bier beim 10er für ein kleines Bier. Also das ist schon dann wirklich auch für hiesige Verhältnisse hochpreisig, insbesondere weil das jetzt auch nicht überragend gut war. Also der Burger war völlig okay, die Cocktails waren sogar recht gut, aber es ist alles ein bisschen zu teuer für das, was dann geboten wurde. Ich würde es nur sehr bedingt empfehlen, hatte aber gleichwohl einen netten Abend, zumal diese $140 jetzt tatsächlich auch locker eingeplant waren, denn das, ja, sagen wir mal, hat andere Dinge mehr als noch nicht ansatzweise ausgeglichen. Da sind wir natürlich also im grünen Bereich. Insofern passte das schon. Und wie gesagt, der Abend als solcher war auch nett, war eine angemessene, verspätete Geburtstagsfeier. Wenn wir schon von Zahlungen reden, dann können wir ja auch mal über ein Produkt der Woche reden, was eigentlich sehr naheliegend ist, nämlich die Kreditkarte. Ich glaube, es ist Allgemeinwissen, dass Kreditkartenzahlung in den USA doch eine recht verbreitete Variante der Zahlung ist und es eher ungewöhnlich ist, dass man größere Mengen an Dollarscheinen im Portemonnaie mit sich rumschleppt. Rumschleppen ist durchaus das richtige Wort. Das ist nämlich schon zumindest ein ganz ordentliches Volumen. Also Gewicht ist natürlich jetzt nicht in Grenzen, aber das Volumen von diesen Dollarscheinen durch die vielen 1- und 2-Dollar-Noten, das ist schon erheblich. Zumal viele, viele kleinere Beträge, naja, also man sieht halt bei kleineren Beträgen ungern eine 10- oder 20-Dollar-Note, weil das immer so wahnsinnig viel Wechselgeld ist. Also, das ist alles ein bisschen unglücklich mit dem Bargeldformat und ich denke, das hat die Einführung von Kreditkarten und die Verbreitung schon ganz erheblich beschleunigt. Auch wenn ich persönlich großer Fan von Scheingeld bin, also Münzgeld mag ich nicht so sehr, das liegt immer irgendwie überall rum. Ich habe auch nur so ein Portemonnaie, was Platz für Scheine hat und die Münzen kommen dann immer in die Hosentasche, räume ich dann immer regelmäßig aus. Insofern, ja, also ich habe gar nichts gegen bargeldlose Zahlungen. Ich habe da jetzt auch datenschutzmäßig keine großen Bedenken, das ist schon in Ordnung. Aber ich glaube, es ist einfach gut, das zu wissen. Also es ist nicht so, dass man komisch angeschaut wird, wenn man bar zahlt, zumindest an den meisten Orten nicht, in manchen Orten wahrscheinlich schon, also je nach Höhe der Rechnung natürlich auch. Aber beispielsweise in Supermärkten oder jetzt so bei Drogerien oder so ist es völlig normal, dass man in bar zahlt. Das ist gerade hier in Chinatown so. Gerade in Chinatown wird gerne bar gezahlt. Ich weiß gar nicht warum. Das muss irgendwie kulturelle Gründe haben vielleicht. Aber ja, jedenfalls ist das so. Dennoch, selbst in den kleinsten Läden ist es spätestens seit der Pandemie sehr üblich, dass Kartenzahlung angeboten wird. Vor der Pandemie war es teilweise noch so, dass zumindest so Bars und kleinere Restaurants auch vielleicht keine Kartenzahlung hatten. Das habe ich jetzt nur noch bei ganz wenigen Läden erlebt. Also zum Beispiel Saigon Sandwich im Tenderloin, der wahrscheinlich beste Banh Mi-Laden der Stadt, der hat keine Kartenzahlung. Da muss man seine $5 auf jeden Fall selber mitbringen. Dafür ist der Preis überschaubar. Die Hotdog-Stände, die über die Stadt verteilt sind, bieten teilweise Venmo-Zahlung an. Aber ich glaube, Kartenzahlung bietet da auch keiner an. Da sollte man also auch auf Barzahlung vorbereitet sein. Aber jenseits davon gibt es kaum Gründe, Bargeld mit sich zu führen. Und sehr viele Gründe aber dafür, eine oder vielleicht sogar mehrere Kreditkarten mit sich zu führen. Denn das eine Mal nicht funktioniert, gerade wenn es europäische Kreditkarten sind, das kann immer mal sein. Ich werde ja hier, wie gesagt, nicht bezahlt, dafür Werbung zu machen. Ich erwähne aber dennoch mal, dass ich mit Wise bzw. TransferWise, wie sie früher hießen, hervorragende Erfahrungen gemacht habe. Das ist ein kostenloses, kein, na, es ist kein Konto in dem Sinne. Es ist nämlich keine klassische Bank, sondern es ist ein Finanzdienstleister, der aber mit Banken zusammenarbeitet, die insbesondere auffallen durch sehr günstige Wechselkurse und Gebühren. Also, keine Ahnung, so 1.500 € oder so kann ich für einen Zehner etwa in Dollar wechseln. Das ist schon richtig gut. Und kam bei mir halt auch häufiger vor. Inzwischen nicht mehr ganz so sehr, weil ich ja inzwischen in Dollar bezahlt werde. Aber ja, das ist schon ein cooles Tool. Die Kreditkarte kostet einmalig $9. Das ist auch sehr überschaubar. Hat ein sehr hässliches Grün, das ist so der größte Nachteil, würde ich sagen. Aber ich bin grundsätzlich sehr, sehr zufrieden. Also die App ist toll, das Tool selber ist toll. Ich habe jetzt auch keine Bedenken wegen Sicherheit oder so. Das ist schon, sagen wir mal, ein etabliertes Unternehmen. Und dementsprechend ist das eine ganz gute Sache, gerade wenn man viel unterwegs ist, kann ich das sehr, sehr empfehlen. Ich habe bisher wirklich nur gute Erfahrungen damit gemacht. Keine Monatsgebühren und so Geschichten. Und wie gesagt, das Banking in den USA selber ist für Nicht-Staatsbürger eben auch ein bisschen beschränkt. Also ich kann natürlich online kein Konto aufmachen, sondern muss das immer vor Ort machen und kann dann meistens auch nicht die billigsten Konten wählen, sondern muss irgendwie welche mit höheren Monatsgebühren nehmen und damit ist das Ganze nicht mehr so attraktiv. Also Wise kann ich durchaus zu raten und Kreditkarten sollte man in jedem Falle haben. Das klang sehr nach einem Werbeblock, es war aber tatsächlich keiner, denn bezahlte Werbung, sowas machen wir nicht. Könnte man aus einer kapitalismuskritischen Perspektive natürlich sich legitimerweise fragen, ob eigentlich bezahlte oder unbezahlte Werbung schlimmer ist. Ich persönlich weiß es nicht. Ich denke, damit werden wir uns alle arrangieren müssen. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist logischerweise, wie denn meine sonstige bisherige Woche so war. Und mit einem Wort eher unspektakulär. Das waren zwei Wörter. Aber so wahnsinnig viel war noch nicht los. Also der Montag, Dienstag waren jetzt relativ ruhig. Der Montag war ja nun auch offiziell ein Feiertag. Was ja in meinem neuen Vertrag dann auch stehen wird. Im alten leider noch nicht. Aber mein neuer Vertrag ist ja jetzt schon gültig, ohne dass ich ihn unterschrieben hätte. Das heißt, den Montag habe ich dann jetzt, bekomme ich nachträglich auch als Freier angerechnet. Sprich, ich kann mir dann irgendwo einen anderen Tag nehmen. Da freue ich mich schon drauf. Hatte ich ja länger nicht mehr so einen bezahlten Feiertag. Sonst, ja, gar nicht so viel Erwähnenswertes, muss man sagen. Bis gestern. Bis gestern. Und zwar hatte ich gestern ein Meeting mit einem Planungskomitee für einen Unikurs. Und ich glaube, ich kann jetzt ein bisschen mehr erzählen. Also es geht darum, dass ich gefragt wurde von der UC Law SF, der ehemaligen UC Hastings, meiner Law School, ob ich einen asynchronen Online-Kurs vorbereiten kann, der wahrscheinlich sich insbesondere an Nicht-JuristInnen richtet, aber eventuell auch an JuristInnen. Und wo ich eben quasi per Videovorlesung Themen aus dem Datenschutzrecht vermitteln soll. Diese Anfrage, die hat mich natürlich sehr begeistert und da freue ich mich sehr drauf. Wir sind jetzt gerade so ein bisschen überlegen, wie man das genau umsetzen wird. Aber es scheint schon gute Fortschritte zu machen. Das gestern war auch ein sehr gutes Treffen. Und wir scheinen uns so langsam auch einig zu werden, welche Richtung das alles nimmt. Sprich, die Wahrscheinlichkeit, dass ich, wenn auch zunächst nur asynchron durch aufgenommene Vorlesungen an einer Uni unterrichte bald, die ist recht hoch. Und ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung, dass dadurch sich in der Folge dann weitere Engagements ergeben werden. Denn wenn man da einmal den Fuß in der Tür hat, dann ist es ganz gut, weil dadurch, ne, man sammelt gleichzeitig Erfahrung und auch was für den Lebenslauf und man wird eben auch, man ist eben quasi in der Kartei drin, wenn man das so sagen will, in der Datenbank drin. Und die Leute wissen, dass man existiert, was immer sehr gut ist, wenn man sich dann irgendwie bewirbt. Ne? Also wenn man sich irgendwie aus dem Nichts bewirbt, ist immer schwieriger, aber wenn man schon so ein Ansatzpunkt hat, dann ist es einfacher, gerade weil der Dekan, mit dem ich mich jetzt getroffen hatte, eben auch zuständig ist für alle Besetzungen solcher Teilzeitposten, die eben keine echten Professuren sind. Also sie heißen teilweise unter Umständen schon so, das müssen wir noch klären, aber sie haben eben keine Tenure, also du bist quasi nicht dauerhaft verpflichtet, sondern es sind Verträge pro Semester oder pro Jahr. Insofern, ja, das ist auf jeden Fall eine ganz nette Nachricht gewesen. Das heißt, das wird eine schöne Ergänzung zu meinem sonstigen Job. Und da freue ich mich sehr drauf. Noch viel mehr kann ich noch nicht dazu sagen. Viel mehr darf ich wahrscheinlich auch noch nicht dazu sagen. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt sagen durfte, aber ich glaube schon. Und ja, wir haben da so ein bisschen, ich habe auch schon ein bisschen was aufgenommen, quasi als Demo. Das habe ich dann gestern schon den Verantwortlichen zugeschickt, die sich das gerade anschauen und mir ein bisschen Feedback geben werden zu meinem Unterrichtsstil und allem anderen. Ist auf jeden Fall noch sehr ungewohnt, die Vorstellung, aber eben, wie gesagt, auch sehr, sehr, sehr erfreulich. Das war dann das Ereignis von gestern, was mich sehr erfreut hat. Heute ging es ein bisschen um ähnliche Dinge, nämlich eine Recherche zu Datenschutzrecht in den 50 Staaten der USA. Es ist ein ziemliches Mammutprojekt, weil wir das sehr detailliert angehen wollen. Und dazu habe ich so ein bisschen eine Einleitung zum US-Rechtssystem heute geben dürfen, intern. Denn wir haben ja viele Leute, PraktikantInnen und AnalystInnen, die nicht aus den USA kommen, die in Europa irgendwo ausgebildet worden sind und dort arbeiten. Und dementsprechend mit dem US-Recht, das in Teilen etwas speziell ist, auch nicht so vertraut sind jetzt. Da durfte ich dann so ein bisschen einleiten zu und wir versuchen jetzt eben dieses Projekt auf die Schienen zu kriegen. Das ist auch durchaus sehr spannend und wird, glaube ich, auch noch eine Menge Spaß machen, hoffentlich zu einem guten Ergebnis führen. Sonst, wie gesagt, noch nicht so viel los. Nachher bin ich zum Essen verabredet, im Mission District. Da freue ich mich drauf. Und dann gucken wir mal, wie das alles so wird. So, huch. Und damit sind wir schon wieder durch für diese Woche. Das ging jetzt ja doch flott. Also, naja, ich glaube, die 30 Minuten werde ich doch noch wieder erreichen. Das heißt, die Mindestlänge habe ich dann doch noch wieder gerade so geschafft. Immerhin, man will hier ja auch nicht enttäuschen mit irgendwie zeitlicher Unterperformance. Aber ja, wie ihr merkt, war es jetzt keine übermäßig ereignisreiche Woche, aber doch eine grundsätzlich sehr erfreuliche, in der sich einige Dinge dann eben doch weitergeklärt haben, die ich allgemein sehr begrüßenswert finde. Ich freue mich durchaus sehr auf das Essen gehen nachher, das ist immer eine gute Sache. Und freue mich auch auf die nächsten Tage, wo dann noch ein paar andere ganz nette Sachen aller Wahrscheinlichkeit nach anstehen. Das ist ja immer so. Der Sommer ist auch ein bisschen zurück in San Francisco, beziehungsweise der Frühling ist angekommen, könnte man auch sagen. Wir sind jetzt so bei, ja, zwischen 15 und 20 Grad immer und die Sonne scheint aber einfach wieder. Also die Regenfälle haben jetzt langsam wohl endgültig aufgehört und das stimmt mich optimistisch, dass das dann jetzt vielleicht auch so bleibt für längere Zeit. Nicht für immer, aber doch für längere Zeit, für die nächsten Wochen und Monate. Auch wenn ich zwischendurch natürlich gar nicht in San Francisco bin, natürlich, wenn ich dann in Deutschland und Ghana bin. Aber grundsätzlich finde ich es ja immer gut, wenn hier schönes Wetter ist. Ja, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Treue. Ich bedanke mich für euer Zuhören und wünsche euch eine wunderbare Woche. Wünsche euch, dass ihr eine wunderbare Woche gehabt habt und haben werdet. Und bin mir sicher, wir hören voneinander.